die durch die Hölle gehen. Der Movie Break Trashcast mit Carlo und Soli.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Movie Break Trashcast. Ich bin der Pascal und wie immer an meiner Seite ist der Carlo. Hallo Carlo.
Hallo Pascal.
Und der Kühne. Hallo Kühne.
Hi, hi.
Heute sind wir allerdings nicht allein, denn wir haben uns den Luxus gegönnt und einen ganz besonderen Gast geholt, denn dieser Gast wird uns endlich Frieden bringen. Es ist der Robert. Hallo Robert.
Hallo, hallo. Ich bin Robert und ich komme in Frieden. Ja, dann hast du mir jetzt vorweggenommen. Hatte ich mir jetzt eine Woche lang überlegt.
Ja. Robert, warum? Warum du?
Ja, also ich verfolge natürlich euren Trashcast schon eine Weile und liebe einfach auch schlechte Filme, treffe mich auch mit Kumpels öfter mal und wir setzen uns dann hin mit einem Kasten Bier und hauen uns dann so ein paar schlechte Filme auf die Linsen und ja, feier einfach schlechte Filme. Gute schlechte Filme natürlich.
Das macht dich auf jeden Fall zum passenden Kandidaten für den Trashcast. Man kann vielleicht als kleinen Kontext noch sagen, dass Carlo und ich schon einige Jahre mit Robert befreundet sind und auch schon das ein oder andere alkoholische Getränk verköstigt haben mit ihm. Genau, und es wurde mal Zeit, dass du endlich auch im Trashcast dabei bist, denn ich glaube, du hattest auch schon mal vor einer Weile angefragt, sogar von selber.
Richtig, genau.
Genau, und umso schöner, dass es heute klappt. Genau, ja, steigen wir mal direkt ein. Carlo, worüber sprechen wir denn heute?
Heute haben wir pure Männerpower, filmisch im Paket. Einmal Cyborg, den berühmten Cyborg von Canon Films mit Jean-Claude Van Damme von 89 und einmal Dolph Lundgren in Dark Angel von 1990.
Overja.
Das ja. Ist voll auf die Kette.
Ich weiß auch nicht, ob ich dir dafür dankbar sein soll oder ob ich Scheiße finden soll.
Das finden wir jetzt heraus. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mit Cyborg, weil der Film dann doch ein Jahr vor Dark Angel erschienen ist und wir uns ja doch immer ein bisschen darum bemühen, chronologisch durchzugehen. Deswegen erstmal Cyborg.
From the dust of destruction rises the warrior of a new age. Say goodbye, my friend. Jean-Claude Van Damme has become the first hero of the 21st century.
Robert darf uns einmal kurz erzählen, worum es denn in diesem absoluten Actionbrett eigentlich geht.
Ja, sehr gerne. In der Welt nach dem atomaren Overkill sind die wenigen Überlebenden von einer tödlichen Seuche bedroht. Die Letzten der alten Welt schicken einen weiblichen Cyborg, ein halbelektronisches Zwitterwesen, um das rettende Serum zu besorgen. Die Piraten unter der Führung des grausamen Fender sind ebenfalls an dem Heilmittel interessiert. In ihren Händen würde es die Zementierung der herrschenden apokalyptischen Zustände garantieren. Das glückliche Ende der Mission des Cyborgs wird durch Gibson, den Slinger, ermöglicht. Gibson hatte noch eine private Rechnung mit Fender, der seine Frau und deren Kinder töten ließ, offen. Dabei findet er sogar seine totgeglaubte Stieftochter wieder. Ja, das war's auch schon. Fasst das alles, fasst eigentlich den ganzen Film schon zusammen. Und die Inhaltsangabe spoilert ungemein.
Ja gut, aber der Film ist über 30 Jahre alt. Ich finde, da darf man spoilern.
Absolut.
Ich glaube, wir müssen keine Spoilerwarnung aussprechen an der Stelle.
Nee. Einiges los. Und das kann man, glaube ich, egal wie man zu dem Film steht, auch ruhigen Gewissens sagen. Da ist einiges los. Ich glaube, wir fangen mal mit Kühne an. Kühne, wann hast du Cyborg das erste Mal gesehen und wie hat er auf dich gewirkt?
Also der war damals in meiner Zeit, wo ich mir sämtliche Actionstreifen der Ende 80er, Anfang 90er nochmal reingezogen habe, so die Phase Stallone, Schwarzenegger. Ich hatte aber nie so den Zugang zu Jean-Claude Van Damme, wobei ich Sudden Death sehr, sehr gut damals fand, so als Heranwachsender. Aber im Zuge dessen habe ich natürlich dann irgendwann mit einem Kumpel mir die ganzen alten Action-Knaller besorgt, aus der Videothek ausgeliehen. Und da war dann Cyborg mit dabei und ja, wie wirkte er damals auf mich? Ich glaube, das ist einer der Filme, der gefällt mir beim zweiten Mal um einiges besser, weil ich dann andere Dinge in dem Film sehen kann, die mir dann Spaß machen. Ich fand ihn bei der ersten Sichtung relativ furchtbar, weil die Action war für mich nicht brachial genug. Das sah eben alles so billig aus. Nee, also hat mir damals nicht wirklich gefallen.
Okay, Carlo?
War ein Film, den habe ich, glaube ich, auf einen meiner allerersten DVD-Börsen irgendwann entdeckt und gekauft. Die gute alte MGM-DVD mit nicht anamorphem Bild. Hatten tatsächlich vorher nicht irgendwo ausgeliehen oder im Fernsehen gesehen, aber ich wusste, dass es ihn gab, aber ich habe mir damals dann echt, keine Wahrscheinlichkeit, glaube ich, hat der 60 Mark gekostet oder so, damals, wie es halt so in den Anfangszeiten von der DVD war. Ja, da habe ich den erstmalig gesehen.
Mhm. Und,
ja.
Okay, und Robert?
Ja, ich habe den tatsächlich in zarten Alter von 12, 13 Jahren gesehen. Das liegt daran, dass ich einen großen Bruder habe, der halt eben sich solche Filme konsumiert hat. Und als ich den das erste Mal gesehen hatte, habe ich den Film natürlich in dem Alter auch bierernst genommen, hatte da unter anderem vor den bösen Piraten, da vor allem von diesen Fender da einen mega Respekt und hab mir in die Hosen gemacht vor ihm. Also der hatte da schon in dem Alter eine beträchtliche Wirkung auf mich. Vielleicht sollte man nicht in zu jungen Jahren solche Filme schauen, wenn man sie zu ernst nimmt. Aber so war das.
Ja, okay. Ich hoffe, heute hast du keine Angst mehr vor dem.
Nee, heute lache ich sehr viel darüber.
Heute hast du Ehrfurcht. Okay, bei mir war es so, ich weiß gar nicht, wann Blu-ray da erschienen ist. Ich glaube, die ist auch aus dieser Action-Kult-Reihe, oder Carlo? Kann das sein?
Ja, die DVD kam noch mal raus.
Ja.
Also das war praktisch noch mal die alte MGM-Auflage.
Ja.
Aber NSM.
NSM, genau.
Hatte dann irgendwann 2016 oder was Mediabooks rausgebracht. Und da gab es den erstmalig als Blu-ray. Es gab aber auch dazwischen noch von diesem komischen Dings-Label da, was früher Laser Paradise war, diesen Director's Cut, diesen sagenumwobenen.
Richtig, ja. Genau.
Der kam da, glaube ich, noch ein oder zwei Jahre vor diesem NSM-Release raus.
Also auf jeden Fall habe ich den damals als Rezensionsexemplar von Moviebreak bekommen, habe dann auch die Kritik geschrieben. Das war auch recht passend damals, weil das auch wieder so eine Zeit war, wo ich mich so ein bisschen durch die Filmografien von den 80er-Jahren-Actionhelden gewühlt habe. Und irgendwann stößt man halt auch zwangsläufig auf Cyborg, ob man will oder nicht. Ich fand ihn... Ja, er ist schon was Besonderes, würde ich sagen. auch besonders schlecht, muss man sagen. Aber einen gewissen Unterhaltungswert kann man dem Film nicht absprechen. Es ist eigentlich ein Paradebeispiel dafür, was Trash sein kann, beziehungsweise sein muss. Und jetzt habe ich ihn zum Podcast natürlich nochmal gesehen und bin bei der Meinung eigentlich geblieben. Es ist echt ein übles Ding, aber irgendwie, ja, macht schon Spaß auch. Aber gehen wir doch mal ein bisschen näher darauf ein. Kühne, hast du irgendetwas Gutes über Cyborg zu sagen?
Ja. Also wir werden ja gleich noch auf diverse Szenen eingehen, die kompletter Schrott sind. Es ist, wie du schon sagst, es ist kein guter Film. Was den Film aber wirklich unglaublich spaßig macht, ist die Tatsache einfach zu sehen, wie er scheitert. Alleine dem Film beim Scheitern zuzugucken, bei so viel Unsinn, der da passiert und bei so viel Unfassbaren macht es tatsächlich, es hat einen gewissen Unterhaltungswert und ich kann es auch verstehen, wenn man den so ein bisschen eben als Guilty Pleasure bezeichnet, weil, nochmal, der wird bestimmt bei mir irgendwann nochmal laufen und alleine nur dann, wenn es eben so ist wie beim Robert, dass du dich mit Freunden triffst und sagst, so, jetzt hier Kiste Bier und jetzt gucken wir uns mal scheiß Filme an, weil, wenn man ganz ehrlich ist, genau so muss Trash aussehen. Das ist wirklich noch Trash in Reinkultur und das machte insofern Spaß und deswegen meine Meinung über den Film an sich hat sich zu früher überhaupt nicht geändert, aber ich kann ihn jetzt einfach mit komplett anderen Augen gucken und habe ich Spaß dabei, auch wenn meine Wertung mit gerade mal 4 von 10 Punkten natürlich Katastrophales hervorruft, aber Unterhaltungswert hat er.
Ja, Carlo?
Ja, also ich kann dem natürlich viel Gutes abgewinnen.
Das war so klar.
ja, weil Cyborg ist so ein Produkt, das aus einem Produktionsdebakel von Canon entstanden ist. Und geh mal kurz darauf ein. Eigentlich war ja von Canon geplant, einen Spider-Man-Film zu drehen und eine Fortsetzung von Masters of the Universe. Mhm. Kostüme und Kulissen waran wohl schon alle herangebracht worden und aufgebaut und Geld floss wohl auch schon, wie es dann weitergehen soll in der Produktion. Aber irgendwo ist es dann gescheitert bei beiden Filmen.
Ja, ich glaube, dass Canon Marvel und Mattel nicht bezahlen konnte. Ne?
Auf jeden Fall eine finanzielle Geschichte gewesen, wo dann die Produktionen wieder eingestampft wurden, aber es war ja alles da.
Ja.
Schon an Requisiten. Und dann hat man sich einfach gedacht, machen wir doch einen Film wie Cyborg mit den Materialien, die wir jetzt haben. Und so ist dann nach und nach die Idee da für Cyborg entstanden. Und man erkennt ja in Cyborg, wenn man mal genau hinguckt, so kulissenmäßig und kostümmäßig, dass da ja vielleicht, könnte ja auch in einen He-Man-Film passen oder so. Und ich finde, diese Leistung, einfach aus so gescheiterten Projekten so ein riesen Spaß-Teil da zu produzieren, finde ich beachtlich. Und der Film ist ja vollgespickt mit idiotischen und völlig bekloppten Szenen. Also das mag ich. Ist richtig gut gelungen und langweilt mich auch nicht in keinster Weise. Ich finde, er drückt da richtig auf die Tube. Entertainment pur. Mhm. Bin da sehr positiv überrascht, was Canon da dann noch draus gezaubert hat. Also so einen richtig schönen, wirklich, da kann man mal von richtig Trash reden, so eine richtige Trash-Perle, die man mal gesehen haben sollte.
Robert, du hast ja schon gesagt, Guilty Pleasure. Dann bist du wahrscheinlich auch der Meinung, dass das Scheitern von Cyborg eigentlich das Beste war, was diesem Film passieren konnte.
Richtig, also das ist ja auch, sagen wir mal, die Reinform von Trash, wenn jemand ernsthaft gute Arbeit abliefern will und eben scheitert, ne? Also Sharknado oder so, das ist so aufgesetzter Trash, was man mal nebenher auch irgendwie wegflimmern kann. Aber das Besondere ist halt an Cyborg, dass er wirklich so strunzendoof ist und ja, in vielen Dingen einfach scheitert, dass er so viel Spaß macht. Also den Albert Pion, also das Komische an Cyborg ist, der ist ja nicht, ich finde jetzt auch nicht alles total scheiße. Der hat zum Beispiel auch ein paar geile Kamerafahrten oder Kamerawinkel drin, auch mal ein paar coole Farbenspiele. Der Albert Pion, der ja eigentlich total verschrien ist, der unter anderem Nemesis noch gemacht hat. Das ist ja so dieser, ja, sagen wir mal, Regisseur, der viel Scheiße halt eben gemacht hat, als das ist er eben verschrien. aber man kann immer wieder doch so ein bisschen Gestaltungswillen und Ansätze sind bei diesen Albert Pion durchaus immer mal erkennbar. Und ich glaube, diese Mischung macht das irgendwie gerade aus. Auch diese Endzeit, ne, das sieht ja aus, also mit diesen Klamotten, die da irgendwie einfach wild zusammengetackert wirken und alles sieht so schrottig billig aus, aber trotzdem, weiß ich nicht, diese Endzeit erreicht einen trotzdem irgendwie. Und man bekommt trotzdem irgendwie ein Gefühl für so eine Zeit, ne? Also es ist nicht alles scheiße, aber der scheitert natürlich in vielen Dingen, ne? Also das fängt mit dem Dackelblick von Jean-Claude an und hört, weiß ich nicht, mit dem Wischmopp von Rolf Müller auf und
wenn ich dich kurz unterbrechen darf, Reis Möller guckt aus wie Beastman in He-Man.
Ja.
Ja, ich glaube, das ist ein übriges Kostüm.
Das sieht auf jeden Fall richtig schön affig aus. Cyborg ist auch, muss ich sagen, es gibt keinen vergleichbaren Film, finde ich. Es gibt irgendwie keinen vergleichbaren Film so richtig dazu. Und er ist eben auch extrem kurzweilig. Also immer wenn ich ihn einlege, gefühlt blinzel ich nicht mal.
Was mich vorbei an der Stelle ja interessieren würde, der Film hat ja gerade mal irgendwie nur $500,000 gekostet, weil ja unter anderem schon Kostüme vorhanden waren und teilweise eben auch die Kulissen. Und ich will euch da auch gar nicht ihr habt ja recht. Also manche Szenen, auch gerade manche Endzeit-Szenen, die sie dann auch wirklich in den Städten gedreht haben, das sieht ja wirklich passabel aus für den Film. Mhm. Was mich aber immer wieder raushaut, sind dann, wenn die sagen, okay, die nächsten Kulissen, die sind nicht da. Wir fahren jetzt in den Ostblock und suchen uns irgendein altes Industriegelände. Und das sieht so, also das sieht einfach scheiße aus. Und die Frage, die ich mir einfach stelle, und wie wäre der Film wohl geworden, wenn man jetzt noch mehr Geld zur Verfügung gehabt hätte? Weil ich sehe es ähnlich, da ist ein bisschen was drin. Da kannst du einen wirklich vernünftig funktionierenden Actionreißer draus machen. Aber eben so zwischendurch dieses absurd billige, das haut mich da doch jedes Mal wieder raus. Irgendwie, das ist schade eigentlich.
Ja.
Weiß nicht.
Ja, Robert, mach du es?
Ja, ich hätte jetzt gesagt, das ist genauso richtig, wie alles gekommen ist. Wenn man überlegt, dass Chuck Norris die Hauptrolle spielen sollte. Zum Glück hat er keine Zeit gehabt. Dolph Lundgren war wohl zu teuer damals. Jean-Claude passt halt trotz Dackelblick und sagen wir mal, mangelnder Schauspielkunst irgendwie komplett da rein. Also ich kann mir da auch keinen anderen vorstellen. Und mit mehr Geld hätte Albert Piun wahrscheinlich auch gar nicht mehr anfangen können. Ich glaube, das ist vielleicht seine große Spezialität, aus eben ja solchen geringen Mitteln einfach nur irgendwas hinzuzaubern.
Glaube ich
auch. Also zaubern jetzt vielleicht in Anführungsstrichen.
Ja. Also das muss ich auch sagen. Also was das Set-Design angeht und die Stimmung an und für sich, da funktioniert Cyborg teilweise schon überraschend gut auch. Also man bekommt schon ein Gefühl für diese Endzeit-Vision. Ich finde zum Beispiel auch dieses Kreuz in diesem Schiff, wo Jean-Claude Van Damme dann gegen Ende einmal gekreuzigt wird, das finde ich eigentlich auch ein relativ starkes Bild. Und es wird ja auch teilweise wirklich auf Matte Painting gebaut, also wirklich noch gezeichnet. Was ich auch immer ganz interessant finde bei den Canon-Filmen, man kann an denen immer sehr gut ablesen, was in den letzten Jahren erfolgreich war. Und Cyborg, ich glaube, da müssen wir nicht drüber streiten, ist ja auch irgendwo eine Mischung aus, ich würde sagen, ein bisschen Terminator ist drin, ich würde sagen, ein bisschen Mad Max ist drin. Und Carlo kann vielleicht auch noch den einen oder anderen Film nennen, an denen sich Cyborg bedient hat.
Kann er? Ja, also wie du schon sagst, da ist schon wieder, da steckt ein Haufen drin. Ne? Du hast jetzt so die wirklichen zwei genannt, die sich da so richtig herauskristallisieren. Ja, du kannst ja eigentlich sagen, bei Cyborg ist diese Jean-Claude Van Damme eben, weil der ja so langsam auch im Kommen war zu diesem Zeitpunkt, und auch die Fight-Sequenzen mehr so in dieses Bloodsport Teil da reingehen. Ich glaube, Bloodsport war davor, ne? Ja, stimmt, war davor, ist ja 89 Cyborg. Dann sowas, also dass eben diese Kampfsportfilme da Platz drinnen fanden, auch in Cyborg. Und Action ist klar, ist eigentlich praktisch jeder Actionfilm aus den 80ern,
vom
Stil her. Ja? Das, was in war, einfach, ist da drin. Und die Kostüme sind halt He-Man irgendwo.
Ja.
Aber das ist jetzt eher dem geschuldet, dass halt das zur Verfügung stand und nicht, dass hier wenig zitiert wird. Ja, also wirklich hauptsächlich Terminator, Mad Max und Kampfsport.
Ja.
Das ist die Mischung von Cyborg. Ja.
Genau. Und ich finde, dass das durchaus seine Momente hat. Problematisch wird es halt nur deswegen, weil der Regisseur keine Action inszenieren kann.
Oh ja.
Da ist keinerlei Dynamik drin. Also dieser allererste Kampf, der sieht ja aus wie, weiß ich nicht, so habe ich früher auf dem Spielplatz gekämpft. und wenn die Charaktere den Mund aufmachen. Ich weiß nicht, also Kühne, du hast es ja schon erwähnt. Möchtest du vielleicht mal eine Beispielszene geben, wo du dir dachtest,
Tatsächlich der Schluss, als die gekämpft haben. Wobei ich da noch sagen muss, gerade im Endkampf, da ist noch zumindest ein bisschen Dynamik drin. Aber als dem Drehbuch einfach nichts anderes einfiel, als dass die Charaktere sich nur noch anschreien, also nur noch, und die Antwort vom anderen war, und darauf der andere. Also dieses, das kam auch gar nicht so. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. So, manchmal glaubst du den Leuten, dass die wirklich schreien und manchmal glaubst du, ja, das stand jetzt so im Drehbuch und deswegen macht er das jetzt. Und ich hatte wirklich das Gefühl, dass einfach dem Drehbuchschreiber nichts mehr anderes eingefallen ist. Und das fand ich so albern, dass bei jeder Szene, wenn das Gesicht kurz zu sehen war, die sich einfach nur noch anbölken. Ja, ja.
Auch schöne
Zeitlupen. Ja, die Zeitlupensequenzen, die waren eh doch nur dafür da, um irgendwie den Film länger zu machen. Weil da läuft einer einfach
auf 80 Minuten
durch ein Feld. Und das drehen wir jetzt in Zeitlupe. Warum? Ja, das wissen wir jetzt auch nicht. Aber es gibt mir Laufzeit. aber eben genau das sind ja auch die Punkte, die ich vorhin meinte. Die sind scheiße und die sind schlecht. Aber die machen Bock. Also ich habe mich dabei, ich sehe Cyborg tatsächlich mehr als Komödie als Actionbrett und habe eben auch an solchen Momenten dann meinen Spaß. Und
Also wo ich mich immer königlich amüsieren kann, ist in diesen Rückblenden, wenn man Jean-Claude Van Damme noch mit seiner unfassbaren Frisur sieht. Unglaublich. Also das steht ja dem Rolf Müller in nichts nach, was da frisurentechnisch geboten wird. Robert, hast du noch, wenn du jemanden irgendwie Cyborg schmackhaft machen müsstest mit einer besonders fragwürdigen Szene, hast du da was auf Lager?
Ja, fragwürdige Szene, weiß ich nicht, aber es ist,
ich finde das alles
ist, fragwürdig. Der ganze Film ist ja schon so ein bisschen fragwürdig, aber ich würde es jetzt eher, weiß ich, es gibt genug umgedreht ikonische Szenen halt da drin, ne? So wie wenn er ans Kreuz genagelt ist, etc. Ansonsten sind natürlich die Dialoge Vorspann. Mir fällt jetzt gar kein Beispiel ein vor Schreck. aber ja, da habt ihr schon recht, wenn da der Mund aufgeht, dann wird es zappenduster. aber ja, es gibt halt genug Schauwerte, die richtig Bock machen. Also zum Beispiel auch der Soundtrack. Ich finde den Soundtrack total klasse, auch weil der irgendwie so ein bisschen mit seinen, der klingt zwar auch so billig trutzig, ne? Mhm. Passt aber voll rein, von Kevin Bessinson oder so heißt er wohl, der Kerl, den habe ich aber auch vorher noch nie gehört und danach vielleicht auch noch nie. und ja, irgendwie ist der so abwechslungsreich und das streicht dann immer so die jeweilige Stimmung und ja, und es streicht auch das Gekröle dann immer relativ dynamisch mit irgendwelchen Synthesizer-Tönen und Klängen. Das bockt schon. Also
ich muss zugeben, dass ich den Soundtrack so gut wie in jeder Szene komplett deplatziert finde. da ist dann auch eben so dramatische Musik, wenn eben den Zeitlupe durch sein Feld gelaufen wird. So. ja, aber ich glaube, der Soundtrack ist gut, wenn die richtigen Szenen runtergelegt sind.
Ja, also über Schnitt und alles, da brauchen wir uns ja auch nicht unterhalten. Ne? Also das wieder geschnitten ist auch furchtbar. Aber apropos Schnitt, was besonders erwähnenswert natürlich noch ist, ist, dass die gekürzte Fassung ja fast 20 Minuten kürzer war. Den habe ich mir, weil ich ihn ja so inbrünstig geliebt hatte, trotzdem immer wieder auf die Augen gehauen, selbst mit in der gekürzten Fassung in meinem Aufwachsen, sage ich jetzt mal, wenn der irgendwo im Fernsehen lief. Dann konnte ich dann meist auch nicht wegschalten. Dann habe ich mir auch die gekürzte Fassung hin wieder reingezogen. Ja. Aber das dann, das war schon krass, dass dann fast 20 Minuten fehlen und der dann nur noch nicht mal eine Stunde geht, ist ja.
Und der war ja indiziert. Muss man sich mal geben.
Ja, da fragt man sich, warum.
Ja, ich glaube damals,
also heute
weil Jean-Claude Van Damme drauf stand. Punkt. Ich glaube, es gibt keinen anderen Grund, weil er hat so die eine oder andere Gewaltspitze. Ja, gebe ich ihm. Aber auch damals wäre das locker ein 18er Titel gewesen.
Ja, ja. Ja, der ist immer noch ab 18, ne?
Ja, na gut. Früher ist alles indiziert worden, wo Schwarzenegger, Stallone oder Van Damme drauf stand.
Ja, ja.
Das waren so in die 80er, da hatten die echt nichts anderes zu tun, als Jagd auf böse Filme zu machen. Ja. In Anführungszeichen. Naja.
Das stimmt. Was können wir noch über Cyborg sagen?
Können wir kurz über den Titel sprechen? Weil
ja, bitte.
Bin ich jetzt der Einzige, der glaubt, dass auch ohne den titelgebenden Cyborg der Film genauso gewesen wäre? Also der hat ja so gut wie gar keine Rolle, außer dass er eben da ist. Und nur einmal eben, dass der Kopf von dem Cyborg aufgeht, aber sonst kann der ja auch nichts Besonderes. Und ob die einfach diesen Roboter zur Verfügung hat und sagt, ja, der ist cool, den nehmen wir jetzt noch. Und deswegen nennen wir das Ding.
Können wir den Film auch Cyborg nennen?
Ja, genau. Also, nee, ich glaube, der hieß ja ursprünglich Slinger, ne? Also ja. Slinger ist ja dann die Rolle auch von Jean-Claude Van Damme. Und ich glaube, Cyborg haben sie es vielleicht irgendwie aus markttechnischen Gründen genannt, weil es sich vielleicht irgendwie besser verkaufen lässt, weil unter Slinger kann man sich vielleicht irgendwie nichts vorstellen. Ja, ja. Cyborg ist gerade so in dem Bereich der 80er mit den ganzen Sci-Fi, was da alles kam, da wurde man vielleicht sofort hellhörig. Das haben wahrscheinlich so ein bisschen, ja, so ein kleiner geschickter Marketingzug war das, denke ich eher.
Ja, auf jeden Fall. Also Cyborg juckt den 16-Jährigen oder 18-Jährigen mehr als ein Film, der Slinger heißt.
Ja, zumal ist Slinger nicht die Übersetzung für Revolver. Aber hat Jean-Claude Van Damme überhaupt einen Revolver? Ja. Der ist auch, glaube ich, nur mit Messing bewaffnet.
Nicht, aber richtig, aber wenn ihr euch, ich habe gestern nur mal reingeschaut, weil es einfach zu traurig war, der Albert Pionier, der diese Ursprungsfassung wollte er ja machen als Western-Rock-Oper, und da waren das auch keine Piraten, sondern Satanisten, und da kommt auch am Anfang so eine Gothic-Schrift und also ganz furchtbar. Man kann Jean-Claude Van Damme nur danken, dass er den noch zurechtgeschnitten hat am Ende, den Film, und dass sich da eigentlich Albert Pionier nicht durchsetzen konnte mit seiner grundlegenden Idee und Intention, die er da hatte, weil dann, glaube, hätte wirklich keiner mehr Spaß dran gehabt.
Was ich dem Film aber gebe, ist so seine herrlich einfache Art. So, da ist einfach kein Gramm zu viel in der Story auf jeden Fall. So, die finden diesen Cyborg und dann sagt der Anführer, der Fender nur so, ja, ich will den haben, weil in der Welt fühle ich mich wohl, und wenn ich den hab, dann wird die Welt sich nicht ändern. Okay, fertig. Und das fand ich eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, ob ich diese Scheiße noch gebraucht hätte, diesen Nebenplot mit, dass dann eben Jean-Claude Van Damme ihn jagt, weil der seine Freundin, Frau, waren die zusammen? Weiß ich nicht. Und dann mit der Stieftochter und sowas. Das war auch so ein, ja.
Ja, wobei das schon ganz schön niederträchtig war, mit dem Stacheldraht in der Rückblende. Das war schon fies.
Das bringt die nötige Dramatik.
Ja.
Ja. Aber jetzt ist denn, also jetzt mal gerade an Robert und Carlo vielleicht, ihr seht den ja jetzt nicht nur als reine Trash-Perle, sondern sagt ja auch wirklich, ihr habt wirklich Spaß mit dem Film auch. Ist es denn nur wegen dem Trash-Faktor, oder ist es dann auch wirklich, weil ihr das gut findet, was da ist? Oder könnt ihr da noch mal drauf eingehen irgendwie?
Ja, also Robert, ich lasse dich überlegen. Ich versuche schon mal den Anfang zu machen.
Ich wollte dir den Vortritt lassen.
Danke. Ja, also ich kann mit obenen Haupt behaupten, ich finde tatsächlich Sachen gut da drin. Weil, wie ich ja schon anfänglich gesagt habe, sowas da überhaupt dann da hier auf die Beine zu stellen und so ein Ding einfach wieder durchzuziehen, so ein Film. Und man kann ja leider nicht in die Köpfe gucken von den Filmemachern. Meinen sie es jetzt wirklich ernst, oder ist ihnen da wirklich bewusst, oder zielen sie da bewusst darauf ab, naja, jetzt mache ich mal ein wenig einen Scheiß. Jetzt lasse ich mal die Sau raus. Irgend so ein B-Movie-Film verkaufen würde sicher, wenn Geld wäre ich damit auch machen. Jetzt mache ich mal Party hier. Also das würde mich immer mal interessieren. Oder, ne? Aber ich finde trotzdem, er hat Momente, die mir in Erinnerung bleiben. Mhm. Und die ich seit all den Jahren abgespeichert habe irgendwie. Und wenn ich irgendwo über Cyborg rede, dann hast du was zu erzählen. Und da denke ich mir immer, na, dann hatte ich der Film ja irgendwo, hat er dich ja abgeholt. Ja. Weil es gibt durchaus Klassiker der Filmgeschichte, da kann ich mich an gar nichts mehr erinnern. Aber die zählen als zu den 20 besten Filmen aller Zeiten oder so zum Beispiel. Aber Cyborg, da weiß ich sofort, ah ja, eben diese Stacheldrahtsequenz oder dieses Gebrüll oder das lustige Kostüm von Ralf Möller oder sind so Sachen, da sage ich, jawohl, den Film, den mag ich irgendwie, der hat auf seine Art und Weise alles richtig gemacht, den kannst du immer wieder gucken, und wenn du Filme immer wieder gucken kannst, dann kann ja nichts wirklich Schlechtes dabei sein.
Ja, oder es ist halt besonders schlecht, ne? dass man es immer wieder sehen möchte, weil man es nicht glauben kann.
Ja, das
kann.
Auch, das ist...
ist so eine Mischung wahrscheinlich, ne?
Das ist so, ja, es gibt halt solche Filme, es ist das Cyborg nicht der einzige, da gibt es natürlich noch mehr Beispiele.
Nein, klar.
Aber das ist so ein richtiger Champions League-Film in dieser Kategorie, ja? Also.
Ja, da kann ich Carlo nur beipflichten, eben mit diesen ikonischen Szenen, die er hat. Also mir fällt da auch immer die Kreuzszene zuerst ein. Mhm. Die ist so Panne, aber auch die brennt sich trotzdem so ein, den Van Damme da hoch ans Kreuz genagelt und schreit.
Wie sind die da überhaupt rangekommen?
Ja, gute Frage, aber ja, feiere ich auch total ab. Und wie gesagt, hatte ich vorhin schon mal erwähnt, also es gibt so Sachen, die ich auch wirklich ernsthaft gut finde, wie den Soundtrack, wie auch so Ansätze, wo der Gestaltungswille, sage ich mal, von dem Regisseur Albert Pion, der irgendwie noch erkennbar durchscheint. Ja, das ist so diese Mischung einfach. Der ist auch so konsequent einfach. Der ist so dumm, der ist so, die wetzen, die eigentlich die ganze Zeit krölen die nur, schärfen ihre Messer oder spannen ihren Bizeps an und das irgendwie 80 Minuten lang. Mehr passiert da nicht und tollen da übers Fabrikgelände, hauen sich gegenseitig vor die Mappe. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, das ist irgendwie, ja.
Ich habe die Szene voll vergessen, wo die 2 Minuten da sitzen und alle in diesem Schiff nur die Messer wetzen. Oh, als ob die keine anderen Hobbys haben. Die sitzen da in diesem Boot.
Ja, was mache ich jetzt? Ja, ich schärfe jetzt mein Messer. Und dann geht die Kamera weiter und dann sitzen da 9 Piraten in diesem Boot und schärfen die. Oh ja, okay, ja, die war gut. Das hat mich auch sehr, sehr amüsiert.
Ja. Also für mich ist es eben die Mischung aus eben Ansätzen und die wirklich gelungen sind und eben dem totalen Scheitern, die dem Film zu was irgendwie absolut Besonderem machen.
Ja, man darf nicht vergessen, dass auch schlechte Filme was Denkwürdiges haben und dass im Scheitern ja auch immer eine gewisse Faszination zu erkennen ist, wenn es interessant scheitert und oder unterhaltsam scheitert. Und ich finde, Cyborg ist, wie Kühne schon gesagt hat, durchaus auch ein Film, den man in einem gewissen Jahresabstand immer mal wieder gucken kann, weil er dann doch sehr besonders darin ist, wie er auch scheitert. Denn als reinrassiger Trash-Film hat er natürlich gute Ansätze, an denen er dann einfach auch scheitert, so wie es sein muss, wenn man sich einen Trash-Film anguckt. Und ich finde, mit diesen Worten können wir jetzt unsere Fazits abgeben. Fazits? Ich weiß nicht.
Ja, darf ich noch einmal kurz zu Carlo und Robert sagen? Tatsächlich, wenn ihr das so erklärt, kann ich das voll und ganz nachvollziehen, auch die teilweise komischen Bewertungen, die ihr da abgegeben habt, gebe ich euch. Also von dem Standpunkt aus, den ihr da seht, ich glaube, wir sind da alle 4 gar nicht so weit weg von. Und jetzt kann ich es aber nachvollziehen. Das hatte mich einfach nochmal interessiert. Und das wollte ich nochmal kurz vor meinem Fazit sagen.
Dann bitte weiter, Kühne.
Ja, also wie gesagt, in meinen Augen ist Cyborg wirklich, wirklich, wirklich kein guter Film geworden. Dennoch macht es einfach Spaß, dem Film beim Scheitern zuzugucken. So. Und schlussendlich, das eigentliche Fazit ist, genau so muss Trash aussehen. Und wenn man irgendwo ein Herz für Trash hat oder da einfach auch mal reingucken möchte oder mal sagen, auch eine Faszination dafür haben muss oder hat, dann sollte man Cyborg tatsächlich gesehen haben. Aber eben, guckt ihn mit den richtigen Augen, guckt ihn nicht als Actionfeuerwerk, sondern guckt ihn wirklich so, wie er ist, weil das ist, ja, das ist schon absurd, was man da sieht.
Wie viele Punkte?
Ich würde ihm tatsächlich 4 von 10 gewetzten Messern geben.
Okay, Carlo? Ja?
Aber akzeptiere auch jede höhere Wertung, weil der Film wird bei mir auch nochmal im Player landen und Spaß macht da. Okay.
Carlo?
Ja. Also, Canon zeigt hier, warum Canon Canon ist. Und sie machen mit ihrem Recycling von gescheiterten Filmprojekten eine richtig coole Nummer mit einem Jean-Claude Van Damme, ein Trash-Festival sondersgleichen. Und ich gebe 7 von 10 gewetzten Messern.
Mhm. Robert?
Ja, bei mir kommt der Nostalgiefaktor noch dazu und dafür, dass ich den ja damals tatsächlich immer so bierernst empfunden habe und dann wirklich als ernsthaften Actioner begriffen habe, als ich aufgewachsen bin, bis hin jetzt eben, dass ich ihn jetzt als Trash-Granate feiere und ich kann einfach nicht anders, als dafür 10 Punkte zu geben. Da passt irgendwie eigentlich nichts an dem Film, aber irgendwie auch alles. Es ist, ja, ja, es ist einfach eine Herzensangelegenheit. Da gibt's 10 Punkte und fertig.
Mhm. Wow, das ist überraschend.
Ja, ich bin auch größtenteils irgendwie bei euch. Dem Kühne bin ich natürlich da noch am nächsten. Ich finde, das ist ein außerordentlich schlechter Film mit außerordentlich, beziehungsweise teilweise außerordentlich guten Ansätzen, von denen kein einziger aufgeht. Und herauskommt da Trash, wie er sein muss. Also das ist schon hochgradig unterhaltsam. Und ich würde letztlich auch 4 von 10 gewetzten Messern geben und würde jetzt den Sprung in das Jahr 1990 unternehmen.
What the hell is going on here? As far as you're concerned, this case is closed. It's not our problem anymore.
I've had a bad day.
And you go in pieces.
Dark Angel. Und da darf Carlo einmal sagen, worum es denn da eigentlich geht.
Ja, gerne. Also ich zitiere von Movie Break die Inhaltsangabe. Der Polizist Jack Kane, gespielt von Dolph Lundgren, wird gemeinsam mit dem FBI-Agenten Erwood Smith auf eine bizarre Mordserie angesetzt, die anscheinend mit dem Diebstahl einer größeren Menge Heroin in Zusammenhang steht. Im Zuge ihrer Nachforschungen kommen die beiden ungleichen Gesetzeshüter mit einem außerirdischen Drogendealer in Konflikt, der von einem intergalaktischen Polizisten verfolgt wird.
Geil.
Es klingt aber geil.
Ja, ja, es klingt geil. Es klingt geil, okay. Carlo, du darfst jetzt mal anfangen und mal kurz erzählen, wann du diesen Film das erste Mal gesehen hast und wie hammermäßig geil du ihn damals schon fandest.
Ja, also da habe ich tatsächlich Erinnerungen an meine Kindheit, irgendwo im Nachtprogramm auf Vox oder so, müsste ich den das erste Mal gesehen haben. Ich weiß, dieser intergalaktische Drogendealer hat mir irgendwie ein bisschen Angst eingejagt, weil er immer so weiße Augen hatte. Und aber es war ja zum Glück Dolph Lundgren da, ja, der ihn ordentlich in den Arsch getreten hat. Und dann war auch in meinem Kind-Dasein alles okay. Und ich fand ihn damals ziemlich cool. Und er war aber natürlich geschnitten, auch zu dieser Zeit, weil er war ja, glaube ich, auch so ein Indizierungskandidat damals. Mhm. Noch. Mittlerweile ist er ab 16, ja, und wieder frei. Ja, und ich habe ihn jetzt seitdem 2-mal noch gesehen, jetzt gestern wieder zur Vorbereitung für den Podcast, und er ist gewachsen in meiner, ja, filmischen Ansicht.
Mhm. Dann habe ich Hoffnung.
Okay. Ja.
Okay.
Erfahrung damit.
Robert?
Ja, ich habe den auch gesehen, ja, als Jugendlicher damals, das erste Mal, und habe den auch ziemlich gefeiert, alleine wegen den, ja, Sachen, die da alle drin vorkommen. Da ist ja alles so reingepackt, was irgendwie cool war, ne? Also allein die CDs, die da rumfliegen als Mordwaffe und solche Sachen. Da habe ich mich natürlich daran auch erfreut, auf jeden Fall. Ja, und das kann jetzt nicht genau sagen, wann ich den das erste Mal gesehen habe. Könnte sicherlich auch mit meinem Bruder gewesen sein, der eben auch solche Filme damals gefeiert hatten, eben älter war als ich, und dadurch wurde ich relativ zeitig, sage ich mal, ja, mit der Muttermilch der Actionfilme großgezogen.
Mhm. Kühne?
Ich würde jetzt auch gerne echt eine coole Geschichte erzählen, aber Dark Angel ist an mir gänzlich vorbeigegangen, komplett. Als Robert den Film vorgeschlagen hat für den neuen Cast oder für den heutigen Cast, habe ich da gesessen und dachte, ja, noch nie von gehört. Ich wusste, dass es da irgendwie eine Serie mal gab aus den Anfang der 2000ern oder sowas. Die hieß, glaube ich, auch Dark Angel und dachte mir, ja, das wird es wahrscheinlich nicht sein. und tatsächlich ist die erste Sichtung jetzt 2 Tage her. Ja, also vielleicht fehlt mir der Nostalgiefaktor dabei, aber ich glaube, ich habe tatsächlich nächste Woche diesen Film wieder gänzlich vergessen. Also ich habe so ein bisschen Hoffnung in Carlo, wo er selber sagt, so ja, der wächst mit den Jahren, weil ich kann dem relativ wenig abgewinnen, aber da werde ich gleich nochmal näher drauf eingehen, glaube ich. Aber das ist meine erste Erfahrung mit Dark Angel.
Ja, bei mir ist es jetzt auch 2 Tage her. Da hatte ich auch meine Erstsichtung. Allerdings hat mir der Film schon was gesagt im Vorfeld. Ich glaube, Robert, du hast ihn mit mir zusammen damals in Berlin gekauft, oder?
Ja, da habe ich mir das Steelbook
gesichert. Genau. War er dann auch mal wieder kurze Zeit Thema für mich. Hat sich dann aber doch nicht ergeben. Und jetzt habe ich ihn gesehen und bin nicht traurig drum, denn ich muss sagen, ich mochte den ganz gerne. Ich steig mal direkt ein. Schon allein an der Story liegt, die ich eigentlich ziemlich gut finde. Diese Vermischung aus klassischer Polizeiarbeit und diesen Sci-Fi-Bezügen, dass es irgendwie einen intergalaktischen Drogendealer gibt, der auf die Erde kommt und Menschen das Endorphin aus dem Gehirn zieht, indem er ihnen Überdosen von Heroin verabreicht. Das ist ja nicht nur vollkommen irre, das hat ja sogar noch einen Zeitbezug durch diese ganzen, durch diese Heroinschwämme, die damals in den 90er Jahren oder in den 80er Jahren in den USA aufgekommen ist. War ja die Zeit, wo das Koks langsam auf dem Rückmarsch war und Heroin-Thema wurde. Das ist ein ganz interessanter zeitgeschichtlicher Bezug auf einmal, der natürlich für vollkommenen Bullshit missbraucht wird. Aber ich finde die Geschichte so geil, dass da irgendwie von einem fremden Planeten jemand geschickt wird, weil es auf seinem Planeten verboten ist, Endorphin zu, extrahieren. Das hat mir gut gefallen. Was mir auch sehr gut gefallen hat, ist, dass dieser Film so unfassbar düster ist. Ich weiß nicht, Robert, hast du das auch so wahrgenommen?
Ja, der hat irgendwie einen coolen Look einfach. Der hat so einen düsteren Science-Fiction-Look. Der Gegenpart, den Carlo auch vorhin schon mal erwähnt hat, der macht ja wirklich Eindruck, dieser 2 Meter deutsche Kampfsportler Matthias Hüß, den man auch noch mal in vielen anderen Filmen so in Nebenrollen gesehen hat, flößt einen sofort Respekt ein, wenn der da à la Terminator da aus dem Weltall auf die Erde kommt. Auf jeden Fall, dieser düstere Look, der hat mir auch sehr gefallen. In Kombination auch, weil es steckt auch ein Buddy-Cop-Film
drin. Das stimmt.
Ein bisschen Buddy-Cop steckt eben auch drin mit coolen Sprüchen, die in meinen Augen nicht immer funktionieren. Aber das ist auch noch mit verwurstet, sagen wir mal.
Ja, ist eine ganz interessante Mischung eigentlich aus diesem sehr geerdeten, in Anführungsstrichen düsteren Buddy-Cop-Thriller und dann halt diese Science-Fiction-Bezüge. Ich weiß, dass es dir gefallen hat, Carlo, aber möchtest du auch noch mal sagen, dass du das gut fandest?
Ja, ich kann alles soweit unterstreichen, was ihr bisher gesagt habt. Ja, und jetzt, wo du erwähnst, dass der so düster gehalten ist, stimmt irgendwie. Ich kann mich nicht erinnern, dass es da mal eine große irgendwie Tageslicht-Szene gab. Also er ist wirklich tief schwarz gehalten und hat auch ein wenig so diesen typischen New York City Look der 80er, wo du denkst, die Stadt wäre ein Endzeit-Szenario. Also richtig, richtig dreckig, schmutzig. Mhm. Aber so waren ja eben auch die Actionfilme da in den 80ern immer mit dieser Kulisse. Und dieser Mix aus Science Fiction, 80er Jahre Actionfilm und Buddy Movie ist selten, sage ich mal, dann trotzdem so in Erscheinung getreten. Also da haben sie wirklich nochmal 1990 alles wild ineinander gewürfelt und haben dann halt eben Dark Angel daraus gemacht. Und ja, und was ihr bisher schon erwähnt habt, das kann ich so unterstreichen. Also diese Dinge und, gefallen mir auch.
Und man muss ja auch wirklich sagen, bevor Kühne gleich abhaten darf, dass hier wirklich auch große Namen am Werk waren. Also man muss ja, die Kamera war von Mark Urban, der die Fliege zum Beispiel und Videodrome gefilmt hat. Die Musik war von Jan Hammer, ist ein Tscheche, Jan Hammer vielleicht, keine Ahnung, der die Musik zu Miami Vice gemacht hat. Und am Drehbuch hat halt auch noch der David Koepp mitgearbeitet, der zum Beispiel Carlitos Way und Jurassic Park geschrieben hat, beziehungsweise das Drehbuch bei Jurassic Park adaptiert hat. Also das sind ja wirklich große Namen. Der Regisseur, dieser Craig R. Bexley, der hat auch noch den ein oder anderen semi-bekannten Actionfilm gemacht mit Stone Cold und Action Jackson, wobei Action Jackson wahrscheinlich sein berühmtester ist. Aber das sind ja schon Namen, mit denen man arbeiten kann. Kühne, was sagst du zu dem Film?
Was anderes.
Ja. Yeah,
okay. Nein, also ja. Den düsteren Look fand ich gut. Und irgendwie, als ich die Story, ich hatte das gar nicht so mitbekommen, weil ich mich auch im Vorfeld bis zur Sichtung gar nicht damit auseinandergesetzt habe, habe ich im ersten Moment gedacht, cool. Finde ich, also so abgespaced das Ganze klingt, ja, gib mir das, will ich sehen, kann gut funktionieren. Und ja, ihr habt recht, da ist echt viel drin. Aber dann darf der Film nicht 88 Minuten gehen, weil alles, was sie da reingebrettert haben, das hat für mich alles gar keinen Impact, weil es alles irgendwie so halbherzig reingeworfen ist. Also wir reden davon, das Ding ist 88 Minuten lang. Jetzt wird Dolph Lundgren eingeführt, der eine tragische Geschichte hat, weil sein Partner erschossen wird. So, und dann hat er aber noch eine Liebelei mit einer Gerichtsmedizinerin, war es, glaube ich. Oder Reporterin, weiß ich nicht, also die turnte da auch immer an den Tatorten rum. Ja, aber er hat sie verlassen und war dann weg, aber wo war denn der? Das wusste ich am Anfang auch nicht. So, und das haben wir jetzt auch noch drin. Also Dolph möchte nicht nur seinen Partner rächen, sondern der möchte eben auch seine Frau wieder haben. Dann kriegt er den FBI-Agenten an die Seite. Ja, die müssen sich jetzt aber auch erstmal kennenlernen, damit das überhaupt auch alles funktioniert und damit dieser Buddy-Aspekt auch funktioniert. Ich erwähne nochmal, wir haben nur 88 Minuten und damit hättest du einen kompletten Film, der auch gut und gerne etwas länger geht, noch voll machen können. Jetzt wird erstmal nur ermittelt, was mir am Anfang auch viel zu lang gedauert hat. Dann finden sie die CD, dann müssen sie hier wieder hin und ja, dann habe ich fünfmal die gleiche Szene wie das Alien den Leuten dann eben die Endorphine daraus. Es war identisch die gleiche Szene, ohne Spannung oder sonst irgendwas. Und mittlerweile habe ich eine Stunde rum mit allem, was so halbherzig reingeworfen ist, was mich, boah, ich war richtig, richtig müde. Ich glaube sogar, ich bin eingeschlafen. Um aber dann, und da muss ich wirklich was Positives über den Film sagen, der Showdown macht Spaß. Also der komplette Schluss, ich sag mal so nach der ersten Stunde, hat mir durchaus Spaß gemacht. Und das war auch wirklich mit einer der Gründe, warum ich nicht sagte, so, ich muss jetzt erstmal eine Pause von dem Film machen, sondern ich wachte wegen einer Explosion auf, guck mir das an, so, oh, das gefällt. Hab also wieder zurückgespult und dann nochmal weitergeguckt. Und das rettet den Film. Also wenn der in seine Action reingeht und in sein, ja, schon fast debiles, bescheuertes von der Story her, macht der Film wirklich, wirklich Bock. Aber die erste Stunde, das ist alles so in meinen Augen lieblos reingeknallt, wenig Substanz dahinter, alles so angerissen. Und ich dachte mir, ach komm, jetzt komm zu Potte, jetzt, ey, wir haben Dolph da drin. Dolph ist nicht dafür bekannt, ein guter Schauspieler zu sein. Der muss seine Ex-Freundin nicht zurückhaben. Der muss Leute umbringen, Punkt. Und das passiert mir zu spät.
Also ja, der ist auf jeden Fall überladen und sicherlich nicht sonderlich gut ausgearbeitet in seinen ganzen Handlungssträngen. Allerdings finde ich die erste halbe Stunde eben auch schon so wirkungsvoll, weil die ja erstmal alleine über die Atmosphäre kommt. Ich kann das verstehen, Kühne, du bist ja eher jemand, der es ein bisschen zackiger braucht. Allerdings mochte ich den Film dann auch so als ja, aufgrund seines Großstadtfeelings, dass er da so ein bisschen versucht einzufangen, kann ich aber durchaus verstehen, dass einem das zu langsam ist, weil es dann eben doch viele Ansätze gibt, die der Film dann eben, wie du schon gesagt hast, relativ halbherzig fallen lässt. Allerdings mochte ich die Ausgangslage schon zu sehr in Verbindung mit dieser allumfassenden Düsternis, dass der Film mich dann doch über seine gesamte Laufzeit von nicht einmal 90 Minuten sehr gut packen konnte. Robert, wie siehst du das?
Ich muss ehrlich sagen, dass er bei mir auch ein bisschen gelitten hat. Mhm. Ich hatte damals mehr Spaß und fand ihn immer noch jetzt gut und hatte auch die meiste Zeit Spaß damit, kann aber tatsächlich die Argumentation von Kühner tatsächlich verstehen, weil das wirkt alles echt als wie so eine Schrotflinten-Story. Alles ist ziemlich zerstreut. Viel sprunghaft wirkt das, nicht so rund. Und da wär's, wenn man das jetzt zum Beispiel mit Cyborg vergleicht, ne, wie konsequent da einer ja blutroten Linie gefolgt wird, sage ich jetzt mal, ist Cyborg im Vergleich zum Beispiel jetzt einfach viel kurzweiliger in meinen Augen. Also meine Frau, die hat dann auch den Kühne gemacht und ist da eingeschlafen bei dem Film, obwohl die mittlerweile auch solche Filme mag. Und kam, hat auch gesagt, die fand den ziemlich langweilig. Also ja, aber der Film hat trotzdem, also die Szenen mit den CDs allein schon, wie gesagt, der Bösewicht, der düstere Look, alles, was da reingepackt wurde. Also es ist auch wieder so ein Film, der irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal einfach hat. Und alleine dieses Zitat, ich bringe euch Frieden und dann macht er die tot. Das ist halt, ne, also dieses Zitat ist ja, ja, bis heute, ja, kommt, sag ich mal, sofort entsteht da der Film vor den Augen, wenn man dieses Zitat sieht. Ich finde auch die Szene ganz cool, wenn er da immer seinen Schnorchel rausholt und den dann die Brust jagt und da das erstmal rein, dieses Heroin da reinspritzt und dann zack, oben in die Birne das Endorphin da rausholt.
Ja, das fand ich auch gut.
Hätte ich mir noch 10 Mal angucken können. Da war ich nicht so satt gesehen wie Kühne.
Nee, also die ersten 1-2 Male fand ich auch diese Szene wirklich, wirklich cool. Aber ich brauche sie eben nicht 6 Mal. Mhm. Und 6 Mal eben bei Leuten, die in dem Film nur dazu auftauchen und auch wirklich nur 1 Minute zu sehen sind, damit die eben getötet werden. So, das hatte keinen Impact. Mir war das doch vollkommen egal, wem man dann da die Substanz aus dem Kopf raussaugt und eben später das Schwert da rein hat, weil ich diese Person nicht kenne.
Und das war halt, gebt ihr da auch recht, auch mit diesen anderen Drogen, das hat zwar alles miteinander zu tun, ne, aber auch mit diesen Drogen da, ja, sag ich mal, anderen normalen Gangstern, mit denen er da irgendwie zu tun hatte, das war alles so zerfasert, was am Ende irgendwie dann zwar alles zusammengepappt wird noch, aber ja, hatte durchaus seine Längen, muss ich sagen.
Ja, also man kann jetzt nicht sagen, dass das ein unheimlich temporeicher Action-Klopper ist. Das ist er nicht. Also der ist sogar überraschend entschleunigt, würde ich es jetzt mal liebevoll nennen. Ich glaube, da kann sogar Carlo zustimmen, dass der jetzt nicht voll aufs Gas tritt.
Bevor Carlo antwortet, ich wette, er stimmt dir da nicht zu.
Doch.
Ja, also er hat du erkennst einen Aufbau drin, ja. Also er fängt langsam an und steigert sich bis zum Finale, was ja eigentlich so dem klassischen Aufbau zugute kommt, ne? Zwischendrin hat er ja schon so ein paar Action-Passagen und Schießereien und Explosionen, halt so das Standard-Prozedere. Aber das Finale, finde ich, macht dann schon was her, auch mit der Verfolgungsjagd bis in diese stillgelegte Fabrik da. Macht dann am Schluss dann, denke ich, schon vieles wieder dann in Sachen Action richtig. Aber wie du auch schon gesagt hast, Pascal, dieser gemächliche Aufbau, reinkommen in diese Atmosphäre, das macht Cyborg, wollte ich schon sagen, hier, ne? Kommst du hier mit diesen ganzen Action-Klobbern durcheinander? Nein. Also Dark Angel ist in seinem Aufbau mit dieser Atmosphäre auch was etwas anderes so zu dieser Zeit, finde ich, weil er eben dann sich dann doch unterscheidet. Und man darf ja nicht vergessen, 1990, das ist ja eher dann so die Zeit, wo so langsam dann auch immer von Jahr zu Jahr dieses Genre da langsam ausgestorben ist, so wie man es gekannt hat.
Ja.
Das ist eigentlich schon so ein Spätwestern, wie man immer so schön sagt.
Ja.
Also Ich finde ihn aber trotzdem unterhaltsam, weil ich ja mit dieser langsamen Atmosphäre ja auch was anfangen kann.
Ja, da bin ich bei dir.
Ja, also das musste ja nicht unbedingt gleich von Anfang an aufs Gas gedrückt werden und am Schluss holt er ja dann wirklich einiges noch raus. Mhm. Und ich mag den so, wie er aufgebaut ist.
Ja gut, also es geht mir nicht darum, dass die von Anfang an auch voll auf die 12 geben müssen. Ihr kennt mich, da habe ich überhaupt nichts gegen. Aber das wäre gar nicht notwendig gewesen. Aber ich kann diese Liebe, die ihr dafür habt, nicht nachvollziehen, weil ich finde, das ist wirklich einfach alles reingeschmissen und viel zu viel. Also ich habe auch während des Films beispielsweise den intergalaktischen Kopfgeldjäger komplett vergessen. Der ist auch einfach, der ist kurz da, um zweimal zu schießen und sich dann aufzulösen. Also das erfüllt in meinen Augen irgendwie alles keinen Zweck. Und ich habe nichts gegen ein langsames Storytelling, auch bei einem Actionfilm oder so. Aber dann sehe ich es doch ein bisschen mehr wie Robert, dann auch bitte mit einer roten Linie und nicht mit einer Shotgun. Hier, frisst das jetzt und guck, wie du das alles zusammensetzt. Und am Ende hoffen wir mal, dass wir da so halbwegs eine Geschichte hinkriegen, wo das jetzt alles so reinpasst.
Ja. Ja. Wie stehst du zu Dolph Lundgren?
Boah, ja, das, nee, ja, nicht so. Ich bin jetzt kein großer Fan von ihm. Ich glaube, ich kenne sogar gar nicht mal so viele viele Filme mit ihm. Gut, die Expendables-Reihe oder eben die Universal Soldier, den ersten. Aber dann hört es auch schon fast auf. Also Dolph Lundgren gehört für mich schon fast irgendwie zu diesen übersehenen Action-Schauspielern, die ich gar nicht so verfolgt habe, weil ich aber auch immer das Gefühl hatte, dass da nie so wirklich was richtig Geiles drumherum gekommen ist. Also es gibt ja viele, die auch hier sagen, Red Scorpion oder Punisher sollen wirklich gut sein. Mhm. Die würden mich auch noch interessieren, aber so alles, was danach kam und was ich dann auch mal gesehen habe oder ausschnittweise gesehen habe, habe ich auch so gesagt, so ja, okay. Also gehört für mich nicht zu der A-Riege der Action-Schauspieler von früher.
Und Robert, was sagst du zum Dolph?
Ja, Dolph ist sicherlich kein guter Schauspieler, aber er ist eine Kante. Das ist so eine richtige, charmante Kante. Also ich mag den total gerne sehen und alleine mit seiner Rolle als Drago in Rocky IV hat er sich natürlich in mein Herz geboxt und da kommt er auch nicht so schnell wieder raus. Das ist ja, der ist einfach, ja, wie soll ich sagen, also Universal Soldier, da trifft er ja dann mit, ist auch noch ein Top-Film mit ihm, mit Jean-Claude Van Damme spielt er da ja zusammen. Ich finde schon, dass er da schon immer mal ein Gucken gelassen hat, aber natürlich ist er dann in dieser B-Movie-Schiene da auch total versandet, ne, später. Also, ja, aber ich sehe ihn trotzdem immer gerne, also.
Ja.
Ich finde ihn sehr, sehr charismatisch, auch wenn er natürlich ein reduziertes Meme-Spiel hat.
Ja, gut.
Aber der, ja, ich sehe ihn einfach gerne. Und, ja.
Das hat Arnold auch. Okay. Ja.
Aber um den Film wirklich zu retten, das, was Carlo sagte, ich finde, der Film nimmt nicht nur richtig Fahrt auf ab der Verfolgungsjagd, die dann ja auch eben dann in der Finalschauplatz in dieser Fabrik endet, sondern im Endeffekt habe ich dann für mich festgestellt, der Film nimmt für mich richtig Fahrt auf, wenn Dolph endlich die fette Knarre hat. da sind die ja noch in diesem Waldstück, wo er dann mit der Knarre, mit den Explosionsgeschossen aus dem von dem intergalaktischen, ich kann es kaum aussprechen, intergalaktischen Kopfgeldjäger da noch, wo er dann damit rumschießt und alles in die Luft fliegt und da hat mich der Film gehabt. Mhm. Also das war auch der Moment, da bin ich aufgewacht, guckte und er schießt und es explodiert alles. Spul zurück, ich bin wieder da. und das gebe ich dem Film. Also der rettet sich am Ende hin doch noch. So, da gebe ich dem auch mehr Schauwerte als eben am Anfang. Mhm. Also das macht für mich jetzt nicht den Film wirklich richtig gut oder. Aber da bin ich dann so ein bisschen mehr mit in meinen Frieden gegangen, wo ich sagen kann, hey, ja, okay, gebe ich ihm, das war wirklich gut. Und wenn das Drehbuch eben vorgeschrieben hat, dass das am Anfang eben so gemächlich laufen soll, okay, aber der Schluss war stark.
Mhm. Ja, ja. Gut. Hat noch jemand was? Sonst würde ich fast schon zum Fazit kommen.
Naja, vielleicht auch hier die Frage. War der jetzt indiziert oder war der nur ab 18?
Der war indiziert.
War der indiziert.
Was sagt ihr dazu? War es auch nur, weil Dolph Lundgren drauf stand?
Ja, mit Sicherheit.
Ja. Weiß nicht mal, ob das damals überhaupt ein 18er gewesen wäre. Vermutlich.
Ja, eigentlich nur die eine Szene, wo er eigentlich das Heroin einspritzt. Und das ist eigentlich die einzige Szene, die irgendwie verfänglich ist.
Ja gut, wenn er dem die fetten Schwerter da immer in den Kopf reinwemmst, so würde ich als Gewaltakt auch noch durchgehen lassen. Aber ja. ob die Indizierung da dann daher muss, weiß ich nicht.
Der Gewaltgrad ist ja nicht so explizit. Ein paar Szenen, wo die CDs durch die Gegend fliegen und manche im Hals getroffen werden und so. Das ist vielleicht noch, wo du dann sagst, okay, jetzt habe ich wieder wegen so einem Härtegrad, wo man sagt, 18.
Ja, der wird doch auch später aufgespießt, der Bösewicht, ne?
Ja.
Das war doch auch noch so. Ja, wahrscheinlich ist es damals ein 18er gewesen und heute vollkommen zu Recht nach Neuprüfung ein 16er. Ne?
Ja.
Also hätte man bei Cyborg auch machen können.
Ja, da will man eventuell die jüngere Generation vorbewahren, sowas zu sehen.
Stimmt. Ein pädagogischer Effekt hinter. Ja gut, dann würde ich jetzt sagen, wir kommen einfach mal zum Fazit und wer hat denn eben angefangen? Kühne, ne? Dann fängt jetzt mal Carlo an.
Okay, Fazit. Also, ich hatte wieder tolle 90 Minuten mit Dark Angel. Kurzweilig, actionreich, atmosphärisch und mit schönen One-Linern gespickt. Und ich gebe ihn 7 von, ja, was geben wir denn? 7 von 10 Heroin, intergalaktischen Heroinspritzen.
So. Okay, Robert?
Ja, also trotz, ich finde, wie gesagt, dass er mittlerweile nicht frei von Längen ist, aber der hat einfach ein ungemeines Alleinstellungsmerkmal und ist irgendwie mit diesen CDs als Waffen nach wie vor, finde ich den immer noch cool und fetzig und lässt da in diesen Schauwerten nicht nach und die Action ist einfach richtig gut gemacht. Also wenn es kracht, dann eben auch richtig mit dem klasse Showdown auch. Deshalb, eine wackelige 7 von 10. Mhm.
Ich hatte jetzt schon Angst, dass da wieder eine 10 kommt.
Nein, aber der war damals bei mir höher im Rang, sagen wir es mal so. Hat ein bisschen gelitten.
Ja, rettet sich zum Ende hin durch die wirklich, wirklich guten Action-Szenen. Also die letzten 20 Minuten, die kann man sich als Action-Fan ruhig geben. Und dann ist es auch schon fast irgendwo okay, sich am Anfang durch diese Shotgun von Geschichte da in meinen Augen wirklich fast schon zu quälen. Ich sehe es allerdings ein bisschen anders. Ich glaube nicht, dass ich mich in 3, 4, 5 Monaten an diesen Film überhaupt noch erinnern kann, weil er, und das ist eben der große Unterschied zu Cyborg, er hat für mich überhaupt gar keine Szene, die für mich im Kopf bleibt. Das habe ich irgendwie alles schon mal gesehen. Und selbst so eine Mischung mit Agentenfilm und Sci-Fi-Elementen und sowas habe ich auch schon besser gesehen. Dadurch, dass der Schluss den Film rettet, würde ich 4 von 10 Punkten geben. Finde ihn nicht scheiße, finde ihn aber auch nicht wirklich gut. Mhm. Der ist okay. So kann man sich geben, muss man in meinen Augen aber nicht.
Ja. Ich mochte den. Ich mag diese gemächliche Anfangsphase, wo er dann wirklich auf Atmosphäre setzt. Ich mag die Prämisse total gerne. Ich mag das Finale, ich mag Dolph Lundgren. Er hat seine Längen, er ist zerschossen, das stimmt. Es ist auch kein Actionfilm, den ich als ikonisch bezeichnen würde. Deswegen würde ich 6 von 10 intergalaktischen Heroinspritzen geben und würde diesen Podcast damit abschließen, wenn ihr damit einverstanden seid.
Ja. Ich habe nichts mehr zu sagen. Gut. Außer nochmal die. Ja. Doch, eine Frage habe ich noch. Der Film heißt doch auch I Come in Peace. Also ich bringe euch Frieden. Sagt das nicht auch das Alien bei den Simpsons in der Akte X-Folge? War das darauf ein Bezug? Ja. Oder?
Okay. Möglich.
Ihr wisst nicht, wir können das auch gerne rausschneiden.
Möglich, keine Ahnung.
Habe ich auch keine Ahnung. Ja, mit Simpsons bin ich jetzt auch nicht so.
Wenn die Hörer das wissen, bitte antwortet mal darauf. Das würde mich nochmal interessieren, ob das vielleicht eine Anspielung auf Dark Angel war, wobei ich es fast nicht vermute, weil, glaube ich, der Film zu egal dafür ist.
Ich glaube, Ich komme in Frieden ist auch schon im Science-Fiction-Genre vorher eine gängige Begrüßung von Aliens gewesen.
Genau.
Gut. Ja. Dann würde ich mich erstmal bei unserem Gast bedanken, Robert. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht mit euch.
Ich hoffe, du findest, nochmal Zeit, um irgendwann dem Trashcast nochmal beizuwohnen.
Sehr, sehr gerne. Also hätte ich richtig Bock drauf.
Das ist schön. Bist wieder herzlich eingeladen. Ich spreche auch einfach mal für Kühne und Carlo.
Doch, sehr gerne. Und es ist ja auch so. Es ist ja nicht so, dass die Filme jetzt auch Kernschrott waren. Also sie hatten ja was. Und dementsprechend, wenn du wieder eine halbwegs gute Filmauswahl findest, Robert, dann ist es durchaus okay. Bist ein sympathischer Typ.
Danke, danke. Kann ich euch allen auch noch zurückgeben.
Schreib uns, Robert, wenn du wieder was hast.
Sehr schön. Genau. Bei Kühne und bei Carlo bedanke ich mich natürlich auch. Und bevor ich das Wort an euch abgebe, ihr müsst dann gucken, wer sich als erstes und wer sich als letztes verabschiedet, ist mir dann auch egal, möchte ich mich nochmal bei allen Zuhörern bedanken, den Podcast oder beziehungsweise die ganzen Movie Break Podcasts, die findet ihr auf diversen Seiten, von Spotify bis YouTube, ihr wisst es, ihr habt sie gefunden, ihr hört sie gerade. Wichtig wäre vielleicht nur auf Twitter, Instagram und Facebook ein Like, ein Abo dazu lassen, vielleicht auch einen Kommentar. Da würden wir uns sehr freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und das erste Wort gebe ich an Kühne.
Ja, es war mir eine Freude. Auch wenn die Filme jetzt bei mir nicht ganz so gut weggekommen sind, hatte ich zumindest bei Cyborg meinen Spaß dabei. Robert, auch mit dir war es sehr schön. Gerne wieder. Und bedanke mich bei allen Zuhörern, freue mich aufs nächste Mal, weil ich darf die Filme nächste Mal auswählen und es wird bissig, sage ich mal. oder anders ausgedrückt, es wird ein echtes Highlight. Freue ich mich sehr drauf und bis zum nächsten Mal.
Ja, ich mache weiter. Ich sage jetzt einfach ganz kurz tschüss, danke fürs Zuhören. War wunderschön mit euch, Robert. Ich hoffe, du kommst bald wieder und bis bald.
Ja, vielen Dank auch nochmal für die Einladung. Hat wie gesagt sehr viel Spaß gemacht und ja, ich würde sagen, wir gehen in Frieden, ne?